What are you going to do to keep your music alive?
I'm not giving up.
What if they don't have a music program in your new school?
That's not going to stop me from doing what I love.
You got some super duper special people sitting in this room right now.
Chorus is like air. Like, you can't live without air.
I think the most important lesson is be yourself and don't, like, and have a little confidence in yourself.
Like, if you're different in any way, it's good. And don't be scared to face it. Like, you should be proud that you're different. Because being the same can be boring sometimes. It really is.
Don't be a follower, be a leader. And that's the number one thing I've learned in chorus, is to be a leader and be myself, and don't try to be like anyone else, because I don't have to. God made me the way he wanted me to be, and that's the way I am. And there's no point, question, and buts, why, who, what, when, where about it.
People used to tell me I can't sing, you know, but now I'm in chorus and I proved them wrong.
You sure did, kid. That's all. Who would tell you you couldn't sing?
My brother.
Oh, ew. Tommy's a jerk.
Oh, that's funny.
Is he an older brother?
Yeah.
Oh, wait, can he kick my butt?
No, he's only 16.
Okay, then tell him he's a jerk.
You can't let silly things get in your way, and you have to be strong and not let anyone interfere with you.
Don't ever let people bring you down. Well, it's okay to show your emotions because, well, it brings out all of you. And if you just keep it inside, you can't bring it out. And then you would be grumpy or mad the whole day. So you wouldn't want that.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even like human.
Keep making me proud. And just don't forget. Don't forget these times. Deal?
Deal.
Promise?
All right,
ready? Here we go.
Wait, what?
Comport 337, EZ Bonds. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 337. Kompott, den ich am heutigen, naja, anfangs hat es ein bisschen genieselt, ansonsten ist es einfach nur grau. Freitag, dem, was haben wir denn eigentlich heute? 7. September 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 11:20.
Jawohl, ja. Tag 251, wenn ich mich gerade nicht böse irre. Ja, Tag 251. Habe ich schon länger nicht mehr erwähnt. Das Intro nebenbei ist aus, was hatte ich gesagt, 4 Videos von meinem Lieblingsschulchor zusammengeschnitten, von denen das vierte, das Jahresrückblicks-Zusammenfassungsvideo in Anbetracht der Tatsache, dass nämlich das neue Schuljahr ausgebrochen ist, am Dienstag veröffentlicht wurde. Schnief. Aber hey, das heißt effektiv, dass demnächst dann auch neue Videos rauskommen können vom neuen Jahrgang. Jedenfalls, ja, da sind so ein paar wirkliche weise Aussagen drin, die ich, von denen ich ein paar zusammengeschnitten habe. So, und aber was ihr hier auf die Ohren kriegt, sind nicht so sehr Chor-Videos, sondern wieder die übliche Dreiteilung, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech inklusive Mafia und Space. Und ein MPS kommt namentlich drin vor. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich Terrormeldungen verstaut habe mit einem Geheimdienst, aber auch nur einer Meldung. Organmeldungen sind drin, ein paar Atommeldungen sind drin und mehr. 14 Grad Light Rainige. Ich habe eben gerade Broken Cloudsiege, das kann ich so nicht bestätigen. Cool Greetings, die 14 Grad, die winscheln wie 15, Comfort Level wie 13, auf gar keinen Fall wie 14. Und der Wind macht irgendwas zwischen 15 und 30 oder hier 19 km/h aus dem West. Oder was völlig anderes. Aber ja, so, da bin ich dann wieder. Miet der Terror-Ecke, die ging damit los, dass ich bei Netzpolitik.org den Homepage-Schnüffel am letzten Freitag mir rausgeklaut habe, weil das Bundeskriminalgeheimdienstamt seit 2001 in mehreren Fällen eine sogenannte Homepage-Überwachung durchgeführt hätte. Dabei werden bei besonders auffälligen Zugriffen auf Fahndungsseiten die Anschlussinhaber hinter den zugreifenden IP-Adressen ermittelt. Oder anders ausgedrückt, die militante Gruppe "Wir beschnüffeln die Fahndungsseite" oder Leute, die auf die Fahndungsseite zugegriffen haben, Geschichte war definitiv kein Einzelfall. Das scheint beim Bundeskriminellen Geheimdienstamt ein regelmäßiges Vorgehen zu sein, oder zumindest gewesen zu sein. Ist auch von Landespolizeien schon eingesetzt worden, die vor 3 Jahren vom Justizministerium verboten wurden. Andreas Förster berichtet in der Frankfurter Rundschau über die Ermittlungen der damals noch als Ceska-Morde bezeichnete Mordserie der rechtsextremen terroristischen Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund. Am 10. April 2006 hatte das BKA in seinem Internetportal die Fahndungsseite eingerichtet, mit der nach Zeugen und Hinweise auf die möglichen Täter gesucht werden sollte. Die elektronischen Zugriffe auf diese Seiten wurden damals heimlich überwacht. Die Idee dahinter: wenn ein bestimmter Computer ungewöhnlich häufig auf die überwachte Fahndungsseite aufruft, liegt es nahe, dass der PC-Nutzer möglicherweise selbst über Erkenntnisse zu den Taten verfügt. Über die IP-Adresse des Computers können die Ermittler dann den Nutzer identifizieren. Ja, also stellt sich raus, die militante Gruppe Überwachungsmaßnahme war definitiv kein Einzelfall. Das hat das Bundeskriminelle Geheimdienstamt häufiger gemacht. Nicht, dass das jetzt irgendwen groß überraschen würde, aber ja. In vertraulichen Vermerken der Polizisten heißt es: Fokus zufolge, die Spionageaktion sollte der Öffentlichkeit nicht bekannt werden, da sie rechtlich auf sehr wackeligen Beinen steht. Weil so eine Fahndungsseite ist ja eigentlich dazu gemacht, dass die Leute ganz doll und ganz viel zugreifen. Weil das sollen ja Informationen sein, da erhofft sich ja die Polizei, als die sich das Bundeskriminelle Geheimdienstamt ja immer noch rausgibt, ja, Informationen. Und ne, je mehr Leute da sich das angucken, desto mehr ist ja die Chance, dass dann vielleicht auch Leute mal was zur Kenntnis nehmen. Weil genauso müsste man ja sonst auch sagen, also Menschen, die die TV-Sendung XY ungelöst oder so ähnlich gucken, die sind ja auch alle schlimm verdächtig. Ja, weil das gucken die ja nur, weil die ja selber Täter sind. Ja, nee, klar. Dann... Siehst du, da gab es noch da unten einen. Im aktuell bekannt gewordenen Fall jedenfalls führte die Maßnahme zu einer Spur in die sächsische Staatskanzlei des Dresdner Regierungschefs Georg Milbrath, CDU. Dort hatte ein Rechner zwischen August 2006 und März 2007 insgesamt 450 Mal die Fahndungsseite zugegriffen. Gegenüber Netzpolitik.org gab das Bundeskriminelle Geheimdienstamt an, die Zugriffe waren vollkommen unverfänglich. Sächsische Staatskanzlei des Dresdner Regierungschefs Georg Milbrath. Da war doch mal was. Mit Anrufen bei Frau Zschäpe von einer Nummer, die der Polizei oder dem Innenministerium eines Bundeslandes zugeordnet war. Vollkommen unverfänglich. Nee, klar. Vor allen Dingen Anrufe zu einem Zeitpunkt, wo die anderen beiden mutmaßlichen Täter bereits tot waren. Huch. So, dann gab es jedenfalls den Islabbruch, weil vier führende islamische Verbände haben die Initiative Sicherheitspartnerschaft mit dem Bundesinnenterror verlassen. Die Organisationen teilten in Köln in einer gemeinsamen Erklärung mit, ihre Beiträge zu Diskussionen seien nicht berücksichtigt worden. Zuletzt hatte es Streit über eine Plakataktion des Innenministeriums gegen die islamistische Radikalisierung Jugendlicher gegeben. In der Erklärung heißt es weiter, die Zusammenarbeit mit dem Innenministerium habe immer wieder zu Ergebnissen geführt, die schwer und bisweilen gar nicht gegenüber den islamischen Gremien und Gemeinden zu verantworten seien. Bei den Organisationen handelt es sich um die Türkisch-Islamische Union DİTİB, den Verband der islamischen Kulturzentren, den Zentralrat der Muslime in Deutschland und die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland. Die Plakataktion ist so eine Vermisst-Mohammed, weil der rutschte jetzt immer mehr in den islamistischen Terrorismus ab. Ich weiß gar nicht, hatte ich mich da im Podcast schon drüber ausgelassen? Kann auch sein, dass ich das in einer Ausgabe gemacht habe, die definitiv noch nicht veröffentlicht ist, beziehungsweise bei der noch nicht mal mehr dran steht, ob sie überhaupt veröffentlicht werden will. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, das Terrorministerium verbreitet dass Islam und Terrorismus ja einen kausalen Zusammenhang hätten. Na, also jeder, der irgendwie an den Islam glaube, der laufe Gefahr, dass er ein schlimmer Islamistist werde. Und damit ja, ne, Islamististen, wissen wir alle, sind ja alle gewalttätig. Ja, Herr Friedrich, die Kreuzzüge haben Sie schon zur Kenntnis genommen, dass die mal waren? Ja, und da haben sich jetzt also ein paar islamische Organisationen vom Innenministerium losgesagt, weil mit dem Terrorministerium möchte man nichts zu tun haben. So, dann gab es Restizisten. Nein, Rest. Ja doch. Restzisten. Die Polizei, dein Freund und Helfer, türkische Familie überfallen. Polizei rückt an, verhaftet den Familienvater, weil, der ist Türke. Das weiß doch jeder, dass die alle kriminell sind. Sie gingen sofort von einem Streit in einer türkischen Familie aus, womöglich von häuslicher Gewalt, und führten ihn ab. Ja. Na, also wenn türkische Familien überfallen werden, dann müssen die türkischen Familienmitglieder natürlich sofort erstmal zusammengeprügelt, dann wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte belangt und dann natürlich festgenommen werden wegen, weil, ach, irgendwas finden wir schon. Nein, das ist nicht die feine Englische. Das gehört sich so nicht. Habe ich alles letzten Freitag. Auch letzten Freitag gab es 2003 Weiß. Ein ehemaliger Verfassungsgeheimdienstler aus Baden-Württemberg hat nach Informationen des SWR bereits im Sommer 2003 Hinweise auf eine im Untergrund lebende rechtsextremistische Gruppe in Thüringen erhalten. Nach dem Auffliegen der Zwickauer Terrorzelle habe er sich beim Bundeskriminellen Geheimdienstamt als Zeuge angeboten. Was mir da jetzt noch fehlt, by the way, keine Spider-Spinne zu sehen gewesen. Und auch immer noch keine gute, dass sie jetzt nicht da ist, ist logisch. Die hat auf Plakate gewartet und es kam keine Plakate. Also jedenfalls, der Witz ist, 2003, zu einem Zeitpunkt, als noch nicht alle 10 Mordopfer ermordet waren, hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, da gibt's terroristische Gruppe Nazis. Und ist diesem Hinweis nachgegangen worden? Captain Obvious Meldung nicht gut genug, offensichtlich. Na? Hat das Bundeskriminelle Geheimdienstamt denn den Zeugen wenigstens jetzt mal zur Kenntnis genommen? Steht da nicht. Na, also, ja. Also mal ganz davon abgesehen, dass wir irgendwie ja schon seit bummelig einem Jahr ahnen können, dass da irgendwie was stinkt. Die Liste der Dinge, die stinkt, wird auch nicht kleiner. Eher größer. Die haben da konsequent weggesehen und sie tun es immer noch. Jetzt wäre mal der genau richtige Zeitpunkt, die diversen Geheimdienste, das Bundeskriminelle Geheimdienstamt, alle einfach mal komplett auseinanderzunehmen, um nachzugucken, wo kommt denn dieser komische Gestank her? So, dann gab es Brülldauern. Bundesterrorminister Brüllrich hatte den Rückzug von 4 muslimischen Verbänden aus der Initiative Sicherheitspartnerschaft bedauert. Er halte die im vergangenen Jahr vereinbarte Initiative weiterhin für notwendig und sinnvoll, erklärte der CSU-Politiker in Berlin. Daher hoffe er, dass sich die Verbände im Sinne des gemeinsamen Kampfes gegen den Terrorismus eines Besseren besinnen. Kampf gegen den Terrorismus, indem man einfach mal mit Allgemeinplätzen um sich wirft und so tut, als wäre die Religion das Schlimme? Ja, Herr Friedrich, ich wäre mal dafür, dass alle Christisten, die sich nicht von den Kreuzzügen distanziert haben, haben sie sich eigentlich von den Kreuzzügen jemals distanziert? Nein, dass die alle mal präventiv erschossen werden. Sagt mal. Ja, also ich meine, hallo, von Religion halte ich an sich nichts, aber so eine total dämlichen Verallgemeinerungen sind einfach nun mal total dämlich. Ja, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gab es Neues vom Geheimdienst. Da gab es erstmal den Grünneustart, weil die Grünen lehnen die Verfassungsgeheimdienstreform ab, auf die sich Bundesterrorminister Hans-Peter Brüllrich mit den Bundesländern verständigt hat. Die zwischen Bund und Ländern getroffenen Vereinbarungen reichten eindeutig nicht aus, sagte Grünen-Fraktionschefin Renate Künast der Tageszeitung Die Welt. Warum steht eigentlich Knast und nicht Künast? Egal. Friedrich habe seine Hausaufgabe nicht gemacht. Künast forderte einen grundlegenden Neustart, der nur mit neuem Personal auf allen Ebenen und mit klaren gesetzlichen Vorgaben für den Arbeitsauftrag und die nachrichtendienstlichen Mittel möglich sei. Also was mir ja irgendwie immer noch fehlt, ist der dezente Hinweis darauf, dass es immer noch keine Meldungen gibt, was denn nun eigentlich diese Geheimdienste so Großartiges geleistet hätten. Und bis zum Beweis des Gegenteils kann man die Geheimdienste einfach erstmal als unnötig bezeichnen und deren Abschaffung mit sofortiger Wirkung fordern. So, ne? Wenn die doch ach so notwendig sind, dann wird es doch dem Innenministerium ganz einfach möglich sein, darzulegen, was sie denn Großartiges geleistet hätten, wofür sie denn da wären, warum man sie denn bräuchte. Und wenn das Innenministerium diese Beweise nicht zu liefern in der Lage ist, ja, dann braucht man die Geheimdienste vielleicht auch einfach nicht. Na? Weil wenn die es schaffen, jahrzehntelang gezielt wegzusehen, wenn Morde passieren, na, und eigentlich die ganze Mordgeschichte erst dann interessant wird, wenn eine Polizistin umgebracht wird, ne? Phantom von Heilbronn. War das nicht genau die Geschichte? Na, also erst dann, wenn eine Polizistin umgebracht wird, dann interessiert sich auch die Polizei mal dafür. Ja, Entschuldigung, wofür brauchen wir diese Geheimdienste? Wofür brauchen wir diese Nazi-Polizisten, Pfeifen, die beim Ku Klux Klan rumhängen und nicht wissen wollen, dass das Nazis sind? Na, wofür brauchen wir so eine Idioten? Also schlicht und ergreifend die Geheimdienste abschaffen, Punkt. Da brauche ich auch nicht irgendwie einen Neustart mit neuem Personal, ja, was soll das bringen? Na, vor allen Dingen, was mache ich mit den ganzen alten Nazis, die da jetzt dann alle rumsitzen? Ich meine, das sind keine echten alten Nazis mehr, die haben nicht zu Adolfs Zeiten schon gelebt. Höchst vermutlich, also die Liste derer, die zu Adolfs Zeiten gelebt hat und jetzt noch im aktiven Dienst ist, dürfte doch hoffentlich eher gering sein. Na, aber was sollen das? Abschaffen, schlicht und ergreifend. So, es sei denn, das Innenministerium ist in der Lage, Beweise zu liefern, was denn diese Geheimdienste auch so Großartiges geleistet hätten. Ja, Atomangriffe der DDR verhindert. Also, wenn sie das haben, dann sollten sie das ruhig mal an eine große Glocke hängen, weil das wäre ja mal ein echtes Achievement. Ja, 8.20 Uhr haben wir es nebenbei, sagt die Flüsteruhr. Dann gab es 1200 Beweisseiten. Das Bundesterrorministerium hat nach Spiegelinformationen 1200 Seiten Beweismaterial gegen die NPD für ein neues Verbotsverfahren gesammelt. Das noch unter Verschluss gehaltene Dossier enthalte nur 65 Seiten, die mit Hilfe von V-Leuten zusammengetragen worden seien. Das Bundesverfassungsgericht könnte allerdings das Problem haben, dass das Bundesterrorministerium auch beweisen müsste, dass bei den restlichen 1100 quietschmichtot Seiten keine von bezahlten Informanten beigesteuerten Informationen drin waren. Viel Spaß beim Versuchen. Die vollständige Liste der Informanten ist ja nicht mal bekannt, weil die verschiedenen Geheimdienste ja nicht mal untereinander wissen, wer da wo eigentlich wen wie bezahlt. Na, also, ja. Also das Terrorministerium behauptet, sie hätten ganz doll viele Informationen. Ja, na, also ich meine, das eine klitzewinzige offensichtliche Problem, dass es einen Zusammenhang zwischen NSU-Morden und NPD schon mal nicht in beweiskräftig gibt, das hatten wir jetzt eigentlich, hatte ich gedacht, das wäre jetzt eigentlich mal fester Bestandteil der Faktenliste. So, das können wir als Fakt einfach hinnehmen. Wir können nicht beweisen, dass die NPD mit den NSU-Morden etwas zu tun hat. Dachte ich. Aber, ja. Dann gab es BKA-Shit. Die mutmaßlichen Düsseldorfer Al-Qaida-Terroristen. Das sind die irgendwie vorgehabt haben sollen, irgendetwas in die Luft zu jagen. Eine Bushaltestelle, eine Veranstaltung oder sonst irgendwas. Was hatten die denn an schlimmen Terrorbomben? Nix. Sie hatten vor, etwas in die Luft zu jagen. Das war alles. Ah, schön. Also die jedenfalls, die sollen über ein Internetforum von Islamististen Kontakt zur Al-Qaida-Führung gehalten haben, berichten BKA-Beamte im Prozess vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht. Das Forum habe mehrere tausende Mitglieder und werde neben anderen von der Terrorvereinigung Ansar al-Islam genutzt. Neben Propagandavideos seien dort auch Bombenbauanleitungen zu finden, sagte ein BKA-Kommissar. Herr BKA-Kommissar, Ihnen ist aber schon bekannt, dass den Düsseldorfern, also zumindest wenn Sie nicht noch anderen Informationsstand haben, nur vorgeworfen wird, Sie hätten vorgehabt, etwas in die Luft jagen zu wollen. Sie hatten sich noch nicht mal mehr aufgemacht, Zünder, geschweige denn Sprengstoff käuflich zu erwerben oder herzustellen oder sonst irgendwie in Besitz zu bringen. Na, denen wird vorgeworfen, sie hätten etwas Böses vorgehabt. Ja, das ist schlimm, wenn auf der anderen Seite aber Pulverkult kein schlimmer Terrorist ist, der aber Unmengen an Waffen und Sprengstoff zu Hause rumliegen hat. Wenn NSU-Nazis mit Rohrbomben in der Garage kein Problem sind, also dann sehe ich beim besten Willen nicht, wie sie denn erklären wollen, dass Leute, die nur vorhaben, etwas Böses tun zu wollen, schon als ganz doll schlimme Terroristen verurteilt werden sollten. Ja. Also das BKA hat da mal wieder Bullshit verbreitet. Dann gab es auch Zierwald. BKA-Chef Jörg Zensirke warnt vor einer Eskalation der Gewalt zwischen islamfeindlichen und salafistischen Gruppen in Deutschland. Islamfeindlichen und salafistischen Gruppen. Deutsch, die Nazis und die Moslems könnten sich prügeln wollen. Was vielleicht daran liegt, dass die eine Seite die andere provoziert und die andere Seite sich von der einen Seite provozieren lässt. Ob die andere Seite die eine Seite auch provoziert, wüsste ich jetzt nicht. Aber ne, also die Nazis, die vor Moscheen rumrennen und Mohammed-Karikaturen durch die Gegend tragen, weil das muss man doch mal sagen dürfen. Durch Provokationen rechter Gruppen schaukele sich der Konflikt auf, sagte Zensirke dem ZDF. Die Rechtsextremen wollen Gewaltaktionen von Salafisten auslösen. Auf Seiten der Salafisten ruft dem Bericht zufolge der Anführer einer verbotenen Gruppe zum Heiligen Krieg in Deutschland auf. Entsprechendes Bildmaterial sollte möglicherweise als Grundlage für ein Märtyrervideo dienen. Fasel, Fasel, bla, dumme Behauptungen, bla, bla. Na, da rennen Nazis rum? Die provozieren. So, tut eigentlich irgendjemand etwas gegen die Nazis? Hindert irgendjemand sie daran, Leute zu provozieren? Oder ist es völlig in Ordnung, wenn ich Leute provoziere? Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor einer Kirche mich stelle und Bibeln verbrenne. Das ist ja, ne, also da gibt's ja eigentlich so einen Straftatbestand, wenn man irgendwie Religionen in den Schmutz zieht, bla bla, und die öffentliche Sicherheit gefährdet. Gibt es das Blasphemieverbot? So, warum tut da eigentlich das Bundeskriminelle Geheimdienstamt, Herr Zensirke, nichts gegen? Warum tut die Polizei da nichts gegen? Warum tut überhaupt niemand irgendetwas dagegen? Diese Paragraphen gibt es. Nach denen könnte man mal tätig werden. Na, aber das sind ja keine Christen, deswegen müssen wir da nicht tätig werden. Na, also die da beleidigt werden, die provoziert werden. Na, stattdessen muss man dann die schlimmen Salafististen alle unter einen Hut stecken und sagen, das sind aber ganz schlimme Terroristen. Sagt mal, geht's noch? Na, nur noch mal zum Klarstellen. Also von Religion halte ich vor allen Dingen eines, Abstand. Aber das geht mal nicht. Und vor allen Dingen ist das alles sehr einseitig. Dann gab es übrigens THS-Zahlen, nämlich 40 Geheimdienstler im Thüringer Heimatschutz bei Hochzeiten 140 Mitgliedern. Und dann ist ausgerückt, die waren ziemlich durchsetzt von Geheimdienstpfeifern. Und trotzdem will niemand irgendwie mitbekommen haben, dass da Nazis unterwegs sind, die dann kurz danach losgezogen sind, Menschen umgebracht haben. Dieselben Nazis, die übrigens mit Rohrbomben in der Garage schon erwischt worden sind. Wo man ja eigentlich, wenn nach 2001, 11. September, Leute mit Rohrbomben in der Garage erwischt worden wären, das wären ganz schlimme Terroristen gewesen. Oder gilt das wieder nur wie bei Pulverkurt, wenn die Leute mit den Rohrbomben in der Garage dann auch gleichzeitig noch an den islamischen Glauben glauben, weil das sind ja dann schlimme Islamisten. Alle anderen sind ja nur Waffennarren, Sprengstoffnarren, die haben halt nur Rohrbomben in ihrer Garage, weil sie finden Rohrbomben total faszinierend. Na? 40 Geheimdienstpfeifen wollen alle nicht mitgekriegt haben, dass da übrigens Nazis bei unterwegs sind. Also okay, das waren ja selber Nazis, ne? Aber 40 Geheimdienstpfeifen wollen nicht mitgekriegt haben, dass da übrigens Leute unterwegs sind, die die Polizei, wenn sie denn ihre Arbeit eigentlich mal täte, ganz dringend suchen hätte müssen. Na, weil mit Rohrbomben in der Garage rumsitzen, das ist nicht mehr die feine Englische. Da kann man dann die Vermutung äußern, dass die Rohrbomben eventuell nicht nur als Schmuck in der Garage rumliegen. Aber... So, dann gab es Gaddafi. Die USA sollen unter dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush Gegner von Muammar al-Gaddafi gefoltert und an den libyschen Diktator ausgeliefert haben. Als Foltermethode sei auch das berüchtigte Waterboarding, ein simuliertes Ertrinken, angewendet worden, erklärten die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in New York. Das gehe aus der Befragung von früheren Gefangenen und Dokumenten des britischen und des amerikanischen Geheimdienstes hervor. Vor einem Jahr hatten die USA unter der Regierung von Bushs Nachfolger Barack Obama beim Sturz Gaddafis geholfen. Deswegen hatten die so ein intensives Interesse daran, dass der Herr Gaddafi so schnell wie möglich aus dem Amt und dann am besten auch gleich noch aus dem Leben entfernt wird, weil sonst hätte er ja mal auspacken können, dass die CIA-Pfeifen ihm da übrigens seine Gegner auf dem Silbertablett geliefert haben, nachdem die erstmal gründlich durchgefoltert waren. Schön. Und warum ist jetzt doch gleich die USA noch the greatest nation ever? Sind sie nicht? Ja dann. So, dann gab es Eurisse. Wegen Rissen in mehreren Deckenbalken ist der Plenarsaal des Europaparlaments in Brüssel übrigens bis auf Weiteres nicht mehr benutzbar, teilte eine Sprecherin des Parlaments in Brüssel mit. In 3 von insgesamt 21 Balken seien Risse gefunden worden, deren Ursache sei noch unklar. Die Decke müsse von Experten untersucht werden und werde zwischenzeitlich abgestützt. Wenn sich vor Lügen die Balken biegen, fällt mir so spontan ein. Ja, gebogene Balken können auch mal Risse entwickeln, das ist nicht überraschend. Wenn die sich da alle gegenseitig immer auf die Schultern klopfen, wie hart demokratisch sie doch wären. Ist, ja, natürlich gibt's in einem Parlament, wo es Balken gibt, Risse in den Balken. Hallo? Warum hat wohl der Bundestag eine Glaskuppel? Ne? Aber die Arbeit der Abgeordneten des Parlaments sei dadurch nicht beeinträchtigt, weil in den nächsten Wochen der Plenarsaal in Straßburg benutzt werde. Was ein Glück, dass die ja immer noch sich 2 Standorte halten. So, dann gab es Neues von den Organen, als wir da einen Betrügister hätten. Bundesgesundheitsminister Daniel Schick-Barr fordert ein öffentliches Register von Transplantationsärzten, die regelwidrig arbeiteten. Ihm sei wichtig, dass Ärzte, die erwiesenermaßen gegen Gesetze oder Regeln verstoßen hätten, die Konsequenzen zu spüren bekämen, schreibt der Spiegel. Bislang seien solche Verstöße zwar geahndet, die Ergebnisse aber bis vor kurzem nicht veröffentlicht worden, heißt es dort. Auch seien die Hintergründe von 11 Verurteilungen wegen Verstößen gegen das Transplantationsgesetz nicht bekannt. Ja, wenn ihr erst die Ärzte in ein Register reinpinselt, nachdem sie rechtskräftig verurteilt wurden, kann es allerdings sein, dass sie, bis sie rechtskräftig verurteilt wurden, durchaus noch Schaden anrichten könnten. Na, auf der anderen Seite, nicht rechtskräftig verurteilte Personen in einem Register mit rechtskräftig verurteilten Personen zu vermischen, ist juristisch auch vorsichtig ausgedrückt sehr dünn. No, also, ja. Das Gefühl, dass das Bar da einfach wieder mal nur puren Aktionismus betreibt, beschleicht mich irgendwie schon wieder. Woran das wohl liegen mag? Ich komme bestimmt noch drauf. Am Dienstag gab es dann den Prizug. Nach dem Organspendeskandal ist nun der Verdacht aufgetaucht, dass Privatversicherte bei der Vergabe bevorzugt werden. Diese Annahme liegt in Berechnungen des Gesundheitsexperten der Grünen, Harald Terpe, nahe, berichtet die Frankfurter Rundschau. Grundlage seien Zahlen der Organvermittlungsstelle Eurotransplante. Demnach sei der Anteil der Privatversicherten an allen Transplantationen höher als ihr Anteil auf der Warteliste. Gibt es dann genau 2 Möglichkeiten, was passieren kann? Entweder Privatversicherte sind schlimmer krank als gesetzlich Versicherte. Was ich persönlich für, sagen wir mal so, wenn es da nicht noch Zweitbeweise gibt, halte ich das für eher unwahrscheinlich, weil also zumindest solange man noch die Wahl hat, wird sich jemand, der schwer krank sein kann, kaum privat versichern. Ja, weil das kostet Geld. Das kostet Geld, was man im Zweifelsfall erstmal auslegen können muss. Ja, also ich könnte mir ein CT tendenziell vielleicht gerade noch leisten, MRT wird dann schon schwierig. So, deswegen wäre ich schön blöd, wenn ich mich privat versichern würde. Man hat davon abgesehen, dass ich in höherem Alter dann auch plötzlich Prämien jenseits von Gut und Böse zahlen darf, weil die Privaten sind ja auch nicht so blöd, dass sie glauben, dass ich dauerhaft gesund wäre. Die wollen ja nur die gesunden Leute. Von daher, also dass die Privatversicherten auf der Warteliste seltener sind als auf der Transplantationsliste, das deutet zumindest dann, zumindest laut dieser Berechnung da, darauf hin, dass Privatversicherte schneller von der Warteliste auf die Transplantiertenliste umziehen, weil sie halt schneller Transplantate bekommen. Da wird es bestimmt gute Begründungen für geben. Mir fällt nur gerade keine ein. Terpe forderte Gesundheitsminister Daniel Schick-Barr auf, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären. Handbewegung, Handbewegung. Reicht doch. Dann gab es Staatsforder. Die Vergabe von Spenderorganen sollte nach Ansicht des Vorsitzenden der Patientenschutzorganisation Deutsche Hospizstiftung, Brüsch, künftig vom Staat geregelt werden. Das Transplantationsgesetz müsse dringend geändert werden, sagte Brüsch der Blöd-Zeitung. Der Staat müsse die Regeln für die Verteilung der Organe festlegen und auch die Kontrolle übernehmen. Nur so könne man das Vertrauen der Bürger wieder gewinnen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach plädiert in diesem Zusammenhang für die Einberufung einer unabhängigen Expertenkommission. Dieses Gremium sollte die Vergabepraxis überprüfen und Vorschläge zur Beseitigung möglicher Probleme machen. Vielleicht sollte man nicht den behandelnden Arzt, also den transplantierenden Arzt dafür belohnen, dass er transplantiert, sondern die Behandlung als solche? Na, ich weiß es nicht, aber der Staat soll es regeln. Ausgerechnet unser neoliberaler Staat, so frei nach dem Motto, wer mehr Geld hat, darf auch mehr Gesundheit haben? Nee, sorry, da glaube ich nicht, dass da irgendwas Positives bei rauskommen kann. Und nein, ich glaube auch nicht, dass unter einer SPD-Regierung irgendetwas Positives bei rauskommen kann. Herr Lauterbach. So, dann gab es Billy Trug. Apotheker, die statt der verordneten Arzneimittel billigere Kopien verwendeten, können wegen des Betrugs bestraft werden, entschied der BGH. Der Apotheker aus Bayern, im konkreten Fall, hatte nämlich Krebsmedikamente hergestellt. Dabei hat er ein Produkt verwendet, das nur im Ausland zugelassen ist, aber exakt dieselben Wirkstoffe enthält, wie das Vergleichsprodukt für den deutschen Markt. Obwohl er das Mittel im Ausland günstiger einkaufte, berechnete er den Krankenkassen aber den vollen Preis. Will heißen, der hat Medikament A aus dem Ausland eingekauft, was dieselben Wirkstoffe enthält wie Medikamente B zu einem gigantischen Preis in Deutschland und ist dann einfach mal um die Pharmafia rumgerannt, hat aber, ja, das war wahrscheinlich der große Fehler, er hat von den Krankenkassen den Preis von Medikamente B verlangt. Das geht so nicht. Hätte er den Preis von Medikament B nicht verlangt, wäre es wahrscheinlich echt nicht aufgefallen. Also, mal davon abgesehen, dass das Medikament A ist halt in Deutschland nicht zugelassen. Ja, das werden die Pharmakonzerne genau deswegen getan haben, weil nun ja, es ist ja billiger. Ja, das können wir doch nicht zulassen wollen. Da könnte ja noch jemand auf die Idee kommen, es verwenden zu wollen. Nee, das geht nicht. Wenn wir nicht unsere Trilliardengewinne machen, dann geht das nicht. So, dann gab es Neues vom Atom. Da gab es eine TEP-Kilt-Manipulation. TEPCO hat nämlich an einem Bild von Reaktor 4 so offensichtlich rummanipuliert, dass das dann auch aufgefallen ist. Begründung laut TAZ. TEPCO änderte die Begründung der Manipulation des Fotos in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, mittlerweile beschäftigt, erneut. Nun erklärt der Atomkonzern, we replaced the photo for physical protection of nuclear materials. Wie? Ihr habt das Foto manipuliert, damit da nukleares Material geschützt wird? Wie wird denn durch eine Fotomanipulation nukleares Material geschützt? Da habe ich wohl was verpasst. Mensch, wenn wir da einfach auf das Foto irgendwie weiße Pixel drauf pinseln, dann ist die Wand wieder heile, ja? Also genau genommen ging es um ein Foto von Reaktor 4. Und da ist halt ganz heftig dran rummanipuliert worden. Also so heftig, dass man da irgendwie den dummen Verdacht haben kann, da hat einfach jemand Paint aufgemacht und weiße Pixel drüber gepinselt. Über ein mutmaßliches Loch in der Wand. Also ich meine, dass die Reaktoren alle ziemlicher Schrott sind, das darf einem inzwischen bekannt sein. Also genau genommen wäre die Begründung, warum einem das nicht bekannt sein sollte, wäre dann mal interessant. Ja, aber Man habe also das Bild ersetzt, um radioaktives Material zu schützen oder vor radioaktivem Material? Und wen eigentlich schützen und wie? Ja, dann gab es den Fessenfall. Bei einem Zwischenfall im französischen Atomkraftwerk Fessenheim sind nahe der deutschen Grenze zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben des Betreibers EDF trat bei Wartungsarbeiten ungeplant Wasserdampf aus. Zwei Arbeiter erlitten daraufhin Brandverletzungen an den Händen. Es habe keinerlei Feuer gegeben, sagte ein Sprecher des Unternehmens der Nachrichtenagentur AFP. Auswirkungen auf die Sicherheit des Reaktors oder die Umwelt hatte der Zwischenfall nach erster Angabe nicht. Und es bestand natürlich nie eine Gefahr für die Bevölkerung. Die offizielle Begründung, was da schiefgegangen ist, sie hätten irgendwie Wasserstoffperoxid irgendwo ins Wasser reingeschmissen und wären dann ganz überrascht davon gewesen, dass das halt sich irgendwie anders verhalten hatte als Wasser. Ach, sagt mal Leute, in Chemie habt ihr auch nicht aufgepasst, ja? Anfänger. So, habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Dann gab es Niedergiegen, weil Niedersachsen sperrt sich nämlich gegen weitere Castortransporte nach Gorleben. Umweltminister Birkner sagte der Financial Times Deutschland, sein Bundesland habe den gesamten deutschen Atommüll aus ausländischen Wiederaufbereitungsanlagen eingelagert. Nun seien, Zitat, auch mal andere dran. Die restlichen 26 Kastoren aus dem britischen Sellafield und dem französischen La Hague könnten entweder in Süddeutschland oder in einem Zwischenlager in Schleswig-Holstein deponiert werden. Der FDP-Politiker wolle mit seinem Vorstoß neue Bewegungen in die festgefahrenen Gespräche über die Suche nach einem atomaren Endlager in Deutschland bringen, heißt es in dem Bericht weiter. Im Zuge der Energiewende hatten Bund und Länder grundsätzlich vereinbart, das Verfahren neu von vorne zu beginnen. Habe ich mir gestern reingeklebt. Ne? Ich meine, der Witz an der Sache ist, es gibt überhaupt keinen plausiblen Grund, warum man nun ausgerechnet in die Stahlhalle von Gorleben die Kastoren zwischen, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, lagern soll. Na, meins davon abgesehen, dass Gorleben ja nun schon mal irgendwie radioaktive Grenzwerte einmal sauber überschritten hatte. Am Zaun. Ja, die Lösung bestand darin, sie haben dann die Kastoren ein bisschen umgeschiftet. Jetzt sind die Strahlenwerte am Zaun nicht mehr so schlimm. Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass die Dinger weniger strahlen? Ja, ich glaube eher, dass sie dafür gesorgt haben, dass die Dinger nicht in Richtung Zaun strahlen, sondern irgendwo anders hin. Da möchte man nicht langlaufen. Ja, mal ganz davon abgesehen, es gibt jetzt einen ganzen Stapel abgeschalteter, und zwar permanent abgeschalteter Atomkraftwerke. Jedes Atomkraftwerk hat übrigens ein Zwischenlager direkt daneben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei den abgeschalteten Atomkraftwerken in den Zwischenlagern da außen rum noch genug Platz ist, um den einen oder anderen Castor da zu verstauen. Ja, zwischenzulagern. Weil um eine Endlagerung geht es ja zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht. Geht ja gar nicht. Die Dinger sind immer noch viel zu heiß. Na, wenn ich da jetzt irgendwie bei einem AKW das Zeug entlagern wollen würde, dann könnte ich ja verstehen, dass man sagt, nee, also das muss aber alles zum Endlager. Es gibt aber gar kein Endlager. Ja, Gorleben ist die ganze Zeit immer nur ein Zwischenlager gewesen. Ein Zwischenendlager von mir aus, aber ne? Also, ja, ich glaube nicht, dass das Niedersachsen damit durchkommt, dass sie sagen, nein, also die Kastoren kommen nicht mehr zu uns. Aber die Begründung wäre mal interessant, warum man denn die Kastoren unbedingt in die eine Stahlbaracke bringen muss und nicht irgendwo bei einem AKW in einer Stahlbaracke verstauen kann. Die Dinger haben theoretisch Platz genug. Ja, beziehungsweise die Liste wäre halt noch zu erbringen, dass die nicht genug Platz hätten. Ja, vielleicht gibt es ja eine gute Begründung, warum da der Platz nicht wäre. Aber mir ist zumindest noch keine begegnet. Von daher, ja. So, auch gestern gab es Ökort. Der Bund verdient an den Ökostromförderung durch das Erneuerbare Energiengesetz fast 1 Milliarde Euro pro Jahr, geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der linken Fraktion hervor, die der neuen Osnabrücker Zeitung vorliegt. Demnach hat sich die Umsatzsteuer auf die EEG-Umlage für private Haushalte von 2003 bis 2012 auf 937 Millionen Euro mehr als verzehnfacht. Linksparteichefin Katja Kipping forderte den Verbraucher, die Ökostrom-Milliarde zurückzugeben. Daraus müsse ein Fonds für eine soziale Energiewende finanziert werden, sagte sie. Wird natürlich nicht passieren. Aber das ganze Geschwurbel von wegen, ja, aber die Strompreise sind ja viel zu hoch. Schön, das Bundesfinanzministerium hat alleine bummelig 1 Milliarde an Mehrschwertsteuer eingenommen auf die Öko-Umlage. Warum ist das denn jetzt gerecht? Ist es überhaupt gerecht? Behauptet irgendjemand ernsthaft, das wäre gerecht? Ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der das behauptet hätte, aber vielleicht möchte ja jemand, irgendjemand besonders dreistes. Nein? Ja, dann. So, auch gestern gab es die Subvent-EU. Die Befreiung stromintensiver Unternehmen von Netzentgelten verstößt möglicherweise gegen Europarecht. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat deswegen die Europäische Kommission um Stellungnahme gebeten, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die Kommission soll erklären, ob sie die Befreiung als unerlaubte staatliche Beihilfe einstuft. Der Kartellsenat des Gerichts muss im Eilverfahren entscheiden, ob die Befreiungsregelung wirksam ist. Die Netzentgelte machen für Privathaushalte etwa 1/5 des Strompreises aus. Ja? Wir alle, private Bürger, finanzieren das Industrieunternehmen, bei denen man eigentlich davon ausgehen sollte, dass sie mehr Geld als private Bürger hätten, Subventionen in den Arsch geblasen bekommen. Sagt jetzt das Düsseldorfer Oberlandesgericht, liebe EU, werft mal einen Blick drauf, ist das eine unerlaubte Subvention? Ja, nein. Ja, die liebe EU-Kommission von sich aus bewegt sich ihren Hintern nicht. Wenn es um Vorratsdatenspeicherung geht, dann sind die ja immer ganz schnell in Bewegung. Aber jo, das ist ja nur Bürger. Pah, geht ja nur um Geld von Bürgern. Nee, dafür tun wir nichts. So, und dann tun wir jetzt mal was. Nämlich in der Musikecke ankommen. In der Musikecke wohnt diese Woche, völlig überraschend, Alison Krauw. Mit dem zweiten Titel aus dem Album Liza Song plus 6 Songs. Der heißt Fade Away, ist 4 Minuten 14 lang. Und den habe ich vor Ewigkeiten mal bei Yamendo gefunden und herniedergeladen. Und nachdem er Creative Commons lizenziert ist, dürft ihr euch den dann auch auf und in die Ohren leiten. Gefolgt ist das Ganze dann von den D-Radio-Schlaglichtern von letzter Woche. Da gab es die Glosse, der Papst verzeiht der Titanic in 3 Minuten 2. Fand ich irgendwie nicht unlustig. Okay, ich habe jetzt da nicht vor Lachen mich am Boden gekullert, aber ja. Das kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Teil 1 ist grün. Das ist sehr praktisch. Und für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, könntet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr einen Kommentar schreibt, den könnt ihr schreiben ins compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 337 Teil 1. Ihr könntet eine Mail formulieren und adressieren an compiblog@gmail.com. Ihr könntet einen Tweet @compot schreiben, bei iTunes eine Rezension abgeben. Bewertungen könnt ihr auch abgeben, so ist das nicht, aber Rezensionen finde ich cooler. Oder mich bei Google Plus erwähnen oder so. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Fade Away von Alison Krauss und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
So, jetzt haltet mal alle die Luft an, oh ihr eitlen Spötter, die ihr den Namen des Heiligen Vaters frevlerisch im Munde führt. War ja klar, dass mal wieder keine Albernheit ausgelassen wird. Papst kneift oder Rückzieher des Heiligen Stuhls oder Vatikan gibt klein bei oder wie die hämischen Überschriften sonst noch lauten. Liebe Leute, diese Tür steht doch so weit auf, da muss man doch nicht noch mit dem Satirehammer dagegen bollern. Denkt doch mal nach, wenigstens ausnahmsweise. Wenn der Heilige Stuhl zuerst so ein Riesentamtam veranstaltet, um dann einen Tag vor dem Prozess kleinlaut abzuwinken, dann könnte doch ein höherer Sinn dahinter stecken. Ja gut, es könnte natürlich auch sein, dass der Papst und die ihn vertretende Bonner Anwaltskanzlei sich schlicht verkalkuliert haben, dass sie nicht mit dem ungeheuren öffentlichen Aufsehen gerechnet haben, das sie ausgelöst haben. Aber nein, so weltfremd können vielleicht Juristen sein, also auch Bonner Anwälte, aber der Ratzinger doch nicht. Denk doch mal andersrum. Noch nie hatte ein Papst die Titanic verklagt. Das hat dem Benedikt schon mal eine Menge Sympathien von Papisten eingebracht. Das ist ja auch nicht zu verachten. Endlich unternimmt mal einer was gegen die Ketzer und Entheiliger. Außerdem konnte die Satirezeitschrift ihre Auflage verdoppeln. Ja, wenn das nichts ist, die kauen doch ständig auf dem Existenzminimum rum. Da sind Arbeitsplätze in Gefahr, da geht es um menschliche Schicksale. Und die katholische Kirche hat immer Wert auf ihr soziales Engagement gelegt. Also bitte, eine sogenannte Win-Win-Situation. Nachdem das erledigt war, musste man das Verfahren nun nicht auch noch in die Länge ziehen. Zumal die Titanic-Leute angedroht hatten, notfalls bis zum jüngsten Gericht zu gehen. Das hätte dem Ratzinger zu lange gedauert. Und dass der Rückzieher erst einen Tag vor der Verhandlung kam? Ja, das wird dem Vatikan jetzt als Panik ausgelegt. Ist natürlich Quatsch. Man wollte den Satire-Jungs und Mädels nur noch mal Gelegenheit geben, ein bisschen Hallodri vor dem Hamburger Landgericht zu veranstalten, noch ein kleiner Publicity-Schub und damit ist dann auch gut. Zumal für den Prozesstag selbst Aktionen unter dem Titel »Alles, was dem Papst so gefällt« angekündigt waren, die nicht so recht ins Imagekonzept des Vatikan passen wollten. Öffentlich Hostien verspeisen, das ging ja noch an, aber Hexen verbrennen? Wo soll man in diesen Zeiten so schnell eine Hexe herbekommen oder bei entsprechendem Publikumsandrang sogar mehrere? An dem Punkt kam dann die Order aus Rom, abblasen das Ganze, Schluss mit lustig. Was soll daran falsch sein? Zumal das ja keineswegs das Ende ist. Der Heilige Stuhl hat nämlich versprochen, weitere rechtliche Maßnahmen zu prüfen, um Angriffen auf die Würde des Papstes und der katholischen Kirche wirksam zu begegnen. Aha, was könnte das sein? Die gesamte Auflage des nächsten antipapistischen Titanic-Titels aufkaufen? Das wäre ein Schlag ins Kontor. Oder eine Exklusivreportage über die Jubelfeier der Titanic-Redaktion mit einer Serie von Nacktfotos im Osservatore Romano? Ja gut, das wären keine rechtlichen Schritte, aber warum soll man den Feind nicht auch mal mit den eigenen Waffen schlagen? Die Titanic kann ja dann den Osservatore verklagen, damit er auch mal eine ordentliche Auflage hat.